Wir wollen unseren Text nehmen. Wir sind in der fortlaufenden Betrachtung im Johannesevangelium Kapitel 5 und ich lese heute nochmal die Verse 27 bis Vers 30. Es tut mir leid, wir kommen heute nicht weiter wie 30. Also von Vers 27 bis 30. Also es tut mir leid für den, der vielleicht gehofft hat, okay? Sonst tut es mir nicht leid. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Und jetzt Vers 28. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Herr, ich bitte dich um deine Gnade für diesen Text, Herr, dass du unsere Augen öffnest, dass du unsere Herzen öffnest, dass du unsere Ohren öffnest, dass wir hören und dass es uns verändert. Herr, wir bitten es im Namen deines geliebten Sohnes. Amen. Okay, also wir sehen, dass Jesus in diesem Text, das haben wir betrachtet, die Macht seiner Worte, die Kraft seiner Worte präsentiert. Und untermauert wird hier die Kraft seiner Worte einmal in der Ewigkeit, einmal in der Zeit, wo Jesus das zweite Mal wiederkommt. Untermauert wird diese Kraft der Worte als allererstes dadurch, Vers 27, und er hat mir Vollmacht gegeben. Also der Vater hat dem Sohn Vollmacht gegeben. Das gibt den Worten Autorität, das gibt den Worten Kraft. Ihr kennt das alle, wenn ihr eure Kinder gerufen habt, und zwar, weil da Streit war und jemand kommt petzen. Und dann rufst du diejenige Person und sie wird gerufen, also von dann demjenigen, der da kam und sich beschwert hat. Wie wird er gerufen oder sie gerufen? Wie ruft man eine Person, die schon Stress gemacht hat und gar nicht willig ist zu kommen? Wie verleiht man seinem Ruf Autorität? Kennt ihr das? Mama hat gesagt oder Papa hat gesagt. Ne? Wenn du gesagt hättest, hättest du überhaupt gar keine Autorität. Aber du kommst mit der ganzen Autorität der Eltern dort an, vor diesem Schuldigen und ladest sie aus. Der hat gesagt, ja, ich komme mit dieser Autorität. Das ist, was Jesus hier als allererstes macht. Er sagt, die Kraft meiner Worte, die Autorität meiner Worte, liegt in dem, in der Vollmacht, die ich empfangen habe vom Vater. Zweitens, die Macht der Autorität, also das ist, was sozusagen diese Kraft der Worte trägt, ist, dass er der Menschensohn ist. Auch das haben wir behandelt. Weil er der Menschensohn ist, ist er der Herrscher. Hat er ein ewiges Königtum, das nie vergeht, Daniel 7,13, weil er erhöht ist als Menschensohn, weil er der Herrscher ist, hat er Autorität und haben seine Worte Kraft. Und das andere, was ich auch erwähnt habe, weil er als Menschensohn erniedrigt wurde. Er hat alle Krankheiten und Versuchungen hat er erlitten. Wisst ihr, wenn ihr Jesaja 53 liest, dann wird das nochmal so richtig deutlich, diese Tiefe, die Jesus durchgegangen ist. Er war so verachtet, er hat so viel Schmerzen gelitten, dass die Leute, die ihn beobachtet haben, gesagt haben, also das kann nicht anders sein, das muss von Gott sein. Ja, er muss von Gott geplagt sein, das ist Gottes Gericht über ihn. Also wir sehen diese Erniedrigung, als Menschensohn, als ein Kind, als ein Sohn des Menschen, nicht mehr als Titel der Herrschaft, sondern als einer, der von Menschen abstammt. Und das verleiht ihm Qualifikation zu richten, weil er Mitleid hat. Und wisst ihr, in Römer Kapitel 14, Vers 9 wird uns das nochmal unterstrichen. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tod als auch über Lebende Herr sei. Also als hier Paulus gibt uns das wie eine Qualifikation, die nötig wäre, Herr zu sein und zu richten. Und eins von denen ist, dass er gestorben ist. Und deswegen sehen wir hier sein ganzes Leiden als Menschensohn, gibt ihm Vollmacht, gibt ihm Autorität, gibt der Worte Kraft und Gewicht. Also, wir sehen hier das Weitere, die Kraft der Worte in den nächsten Versen, die Kraft der Worte Jesu sehen wir, dass sie auferwecken. Ich lese nochmal 28. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben, zur Verstehung des Lebens, und die das Böse getan haben, zur Verstehung des Gerichts. Also die Kraft der Worte sehen wir, dass sie Tote auferweckt. Und hier kommen wir zu etwas, was die Menschen schon immer geplagt hat. Denn hier geht es um ein Auferwecken der Toten, die bereits gestorben sind. Und die Leute werden geplagt, ja, was ist denn nach dem Tod? Hier, das ist nach dem Tod. Johannes 5, Vers 28 ist nach dem Tod. Es ist nicht jetzt nach der menschlichen Zeitrechnung, also darum geht es jetzt nicht, sondern nach diesem menschlichen Tod wird uns hier erklärt in der göttlichen Zeitrechnung. Es gibt eine Auferstehung. Ja. Und dieses Thema ist so groß und so wichtig. Niemand, der sich als Christ zählt und sagt, ich glaube an Jesus Christus, kann dieses Thema des Redens Gottes und der Auferstehung leicht nehmen. Wenn es um die Auferstehung geht, dann ist es ein Kernthema des Evangeliums. Also das Thema der Auferstehung gehört zum Kern des Evangeliums. Wenn du das Evangelium verkündigst, dann gehört dieses Thema mit dazu. Hört, wo die Aposteln gewählt wurden, oder besser gesagt, nachdem Jesus gen Himmel gefahren ist und der 12. Apostel gewählt wurde. Aus welchem Zweck oder Grund, wozu wurde ein 12. Apostel gewählt, um Judas zu ersetzen? Die Aposteln sagen es selber. Apostelgeschichte 1, 22, von den Tagen des Johannes an bis zu dem Tag, da er von uns hinweg aufgenommen wurde, dass die Qualifikation, die er haben muss, dieser, der jetzt gewählt wird, er musste immer dabei sein, von der Taufe des Johannes bis jetzt. Und jetzt wird der Grund genannt, warum sie wählen. Einer von diesen muss mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Das war für die Aposteln deutlich. Sie bezeichnen das, das ist der Grund, warum wir diesen wählen. Die Auferstehung muss gepredigt werden. Und in Apostelgeschichte 4, Vers 2 merken wir auch, hier aus einem Bericht der Obersten, dass tatsächlich die Auferstehung etwa einen Platz eingenommen hatte in der Verkündigung, das alles andere in den Schatten gestellt hat. Hört, 4 Vers 2, sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Nicht nur, dass Jesus auferstanden ist, merkt ihr? Ich lese es nochmal. Und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Jeder Art von Auferstehung, über die die Schrift lehrt, ist verborgen in Jesus Christus und in seiner Auferstehung. Also das ganze Evangelium ist dermaßen geknüpft an die Auferstehung. Einer, der nicht an die Auferstehung glaubt, glaubt nicht an das Evangelium. Wisst ihr, ich hatte schon letzten Sonntag erwähnt, die Gemeinde in Korinth. Selbst gläubige Menschen zweifeln daran, ob Leute wirklich auferstehen werden. Auch in der heutigen Zeit sind viele, die die Bibel lesen, die sozusagen auch sich bekennen zu Gott, die zumindest zum Teil verleugnen, dass es eine Auferstehung geben wird. Zum Teil die Auferstehung derer, die zu Verdammnis auferstehen werden. Aber die Schrift macht es deutlich, es wird beides geschehen. Und wisst ihr, wie Paulus dieser Gemeinde in Korinth antwortet? Ich lese es, ich lese nur Auszüge aus diesem langen Kapitel. 1. Korinther Kapitel 15, als allererstes Vers 1. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Vers 3. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, das ich auch empfangen habe. Nämlich, dass Jesus Christus, also dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist, man könnte hinzufügen, nach den Schriften. Und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Er fängt an und sagt, ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium. Und dann gibt er diese Kernpunkte und macht es deutlich, das ist das Evangelium, was ich euch verkündigt habe. Und jetzt auf einmal, könnte man sagen, platzt er aus allen Nähten. Wie kann es sein, dass einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung? Das begreife ich nicht. Und dann rollt er der Gemeinde Konsequenzen auf von ihrer Lehre, wenn sie an die Auferstehung nicht glauben, und sagt, wisst ihr, was das bedeutet? Ich werde euch das aufzeigen. Und jetzt kommen viele Dinge, die er nennt. Als allererstes, dann wäre Christus nicht auferstanden. Wenn ihr nicht glaubt, dass es eine Auferstehung der Toten geben wird, als allererstes und wichtigsten, dann ist Christus nicht auferstanden. Und daran hängt alles andere. Wenn Christus nicht auferstanden ist, die Liste, ist unsere Predigt inhaltslos. Ja? Die ist leer. Dann ist euer Glaube leer, inhaltslos. Dann sind wir als Apostel falsche Zeugen Gottes. Dann wiederholt er nochmal, wenn Christus nicht auferstanden ist, Vers 16, ist euer Glaube nichtig. Ja, also fast wie ein Verbrechen. Euer Glaube ist nichtig. Ihr seid noch in euren Sünden. Dann sind diejenigen, die gestorben sind in Christus, die entschlafen sind, sie sind verloren. Ich erinnere euch, was verloren bedeutet, wenn die Schrift davon spricht. Und er sagt, wir sind die allerelendsten Menschen unter allen. Ja, diejenigen, die sagen, wir sind Christen. Ja, ihr seid die allerelendsten. Also überlegt euch, was ihr wirklich damit aussagt, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt. Also ich möchte nur aufzeigen, dass wenn es um die Auferstehung geht, was Jesus hier deutlich macht, es kommt der Tag, wo die Toten seine Stimme hören werden, dann geht es um die Auferstehung. Und die Kraft seiner Worte wird deutlich, dass die Toten auferstehen werden. Der Text sagt uns, Vers 28, sie werden seine Stimme hören. Sie werden die Stimme Jesu hören. Und hier sehen wir pure Kraft, pure Gottheit. Wenn das Wort, wenn die Stimme Menschen, die verwest sind, Staub wieder auferwecken kann, ihnen einen Leib geben kann, das ist Gottheit. Hier ist kein Zweifel. Und darum, wenn ihr an Hesekiel 37 denkt, wo Gott den Propheten Hesekiel mitnimmt, in Hesekiel 37, und er bringt ihn in ein Tal, und er liegt, und er, der Prophet sieht lauter tote Gebeine, also Knochen. Das, was keiner von uns gesehen hat, aber ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr mal Bilder aus dem Dritten Reich gesehen habt, wo diese armen, verfolgten, abgezerrten Leute in eine Grube geworfen wurden, das waren fast nur Knochen. Und wisst ihr, Gott bringt den Propheten zu so einem Tal und da sind die Knochen alle zerstreut und Gott sagt zum Propheten, was denkst du, können diese Gebeine leben? Ja, das weiß ich nicht. Wie können diese Knochen wieder leben? Und dem Propheten ist deutlich, wenn der Herr das sagt, dann werden sie leben. Und der Herr hat gesprochen, hört, Hesekiel 37 von Vers 12, darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht der Herr, so spricht der Herr, Herr, ja, so spricht Adonai, Yahweh, siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern hervorkommen als mein Volk und bringe euch ins Land Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich Yahweh bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern heraufkommen lasse als mein Volk. Eindeutig, das kann nur Gott tun. Und darauf bezieht sich hier Jesus und sagt, wer seine Stimme, wer die Stimme Jesu hört, genauso wie damals bei Hesekiel 37, wer die Stimme Gottes hört, der wird leben. Also, wir sehen hier die Kraft der Worte Jesu. Das Interessante ist auch, wenn ihr betrachtet Verse 28 und 30, was hier jetzt eingeklemmt ist zwischen diesen Versen, ist die Auferweckung von zwei verschiedenen Parteien, die von diesen Worten geschieht. Und es ist die Auferweckung der Gerechten und der Ungerechten. Es ist die Auferweckung zweier Gruppen zum Leben und zum Tod. Es ist die Auferweckung von Menschen, die unter zwei verschiedenen Flaggen, würde ich mal bezeichnen, gelebt haben. Ja, wenn du hier das dazwischen betrachtest, zwischen Vers 28 und 30, so gibt es uns eine Auskunft von diesen zwei Parteien, die durch diese Worte Jesu auferweckt werden. Die eine Gruppe, die unter der einen Flagge gelebt hat, wird uns aufgezeigt, die das Gute getan haben. Die anderen, die unter einer anderen Flagge gelebt haben, die das Böse getan haben. Die eine Gruppe, die die Richtung nach dieser Auferstehung nimmt, zur Auferstehung des Lebens. Die andere Gruppe ist es, die unter der Flagge des Bösen gelebt hat, zur Auferstehung des Gerichts. Also, wir haben hier zwei Gruppen, wir haben zwei Parteien, wir haben zwei Richtungen. Und ich möchte zwei Fragen hier an uns stellen. Die allererste ist, die euch vielleicht aufgefallen ist, die Trennung dieser zweien Gruppen in diese zwei verschiedene Richtungen ist anhand von was gemacht worden? Was trennt diese zwei Gruppen? Die das Gute getan haben und die das Böse getan haben. Wir sehen, dass diese Trennung in zwei verschiedene Richtungen zum Leben und zum Gericht wird uns aufgezeigt anhand von Dingen, die sie getan haben. Ist das korrekt? Seht ihr das? Die einen, die Gutes getan haben, die Böses getan haben. Also, wenn Gott über die Auferstehung spricht, wenn Jesus hier über die Kraft seiner Worte in dass Leute auferstehen werden, spricht, ist da die Trennung von Werken? Ist das abhängig von den Werken, die der eine getan hat und der andere nicht getan hat? Ist es das, was uns Jesus hier deutlich macht? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, die ich stellen möchte, und ich werde mich auch sehr beeilen, dazu zu kommen, ist, ihr denkt vielleicht an Johannes 3, Vers 18, wo Jesus sagt, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist bereits gerichtet. Das ist die Frage, die euch auf jeden Fall hier kommen muss, weil es heißt, die Gruppe, die hier aufersteht, die Böses getan haben, die unter der Flagge gelebt haben, dass sie Böses getan haben, sie werden auferstehen zum Gericht. Zu welch einem Gericht werden sie auferstehen, wenn Jesus davor schon gesagt hat, sie sind schon gerichtet? Also, zu der ersten Frage, warum diese Trennung dieser zwei Gruppen anhand der Tätigkeit, anhand dessen, was sie gemacht haben? Und ich möchte euch vielleicht hier beunruhigen, das ist nicht die einzigste Stelle, die davon spricht. Wir haben andere Stellen, die eine ähnliche Aussage machen. Zum Beispiel Römer 2, Vers 5. Von Vers 5. Aber aufgrund deiner Verstocktheit und eines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Also wir verstehen, worum es hier geht. Vers 6. Der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Vers 7. Denen nämlich, und hier werden wir gleich diese Trennung sehen, denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben. Fast, man könnte sagen, sinngemäß wortwörtlich, was Jesus gesagt hat. Vers 8. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Okay, hier haben wir zwei Gruppen, ganz klar aufgeteilt aufgrund ihrer Tätigkeit. Ich möchte die lange Stelle nicht lesen in Matthäus 25, wo Jesus es auch klar und deutlich macht. In Matthäus 25 ist die Trennung der Schafe von den Böcken. Und da wird aufgezeigt, die einen haben das Gute getan, sie haben sich gekümmert um Jesus, bildlich gesehen, und die anderen nicht, also aufgrund der Werke. Was ist jetzt? Lehrt Jesus hier, dass am Ende der Tage, wenn es wirklich um die Auferstehung geht, dass wir gerichtet werden oder eben nicht aufgrund dessen, was wir getan haben? Also, deswegen ist es notwendig, dass wir tiefer darin graben und Klarheit verschaffen. Ich möchte es sogar vergleichen, wisst ihr, ein jeder von uns kennt, ein jeder von uns kennt das von zu Hause, wenn er aufräumt. Derjenige, der eine Kammer hat, der eine Garage hat oder der einen Schrank hat von euch, wenn die Eltern sagen, geh mal in deinem Schrank aufräumen oder du gehst in die Garage aufräumen und auf einmal, das sind ja alles Sachen, die kennst du eigentlich, aber wenn du aufräumst, auf einmal siehst du, oh, das gehört ja dem Nachbarn, das sollte ich schon längst abgeben. Ja, zumindest mir geht es so. Ich habe noch etwas liegen, das ich schon längst abgeben sollte. Aber vielleicht geht es euch auch so. Wisst ihr, oder die Kinder, wenn ihr in euren Schränken aufräumt, das sind alles eure Sachen, die habt ihr an, aber wenn ihr aufräumt, da entdeckt ihr Sachen und platziert sie ordentlich. Und wisst ihr, was ich hier machen möchte? Wenn wir mit euch jetzt durchgehen, für manche Details, die die Schrift gibt, dass ihr Ordnung in eurem theologischen Regal macht. Ja, dass wir Sachen zurechtrücken und ihr seht, oh, okay, super, das gefällt mir so, wenn ich da Ordnung habe auf meinem Regal. Also, um diese zwei Fragen zu beantworten, möchte ich einfach nur Ordnung schaffen in eurem theologischen Regal, dass ihr das alles zurechtrückt. Als allererstes lassen wir den Text diese Frage selber beantworten. Der Text selber. Ich lese ihn nochmal, Vers 28. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Verstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Verstehung des Gerichts. Es ist ein Bericht der Tatsachen. Okay? Es ist nicht ein Bericht von Gründen. Ihr versteht den Unterschied, wenn uns Gründe genannt werden oder wenn uns Tatsachen berichtet werden. Hier haben wir als allererstes, wenn wir nur in diesem Text sehen, wird uns das einfach als Tatsache berichtet. Ich gebe euch ein Beispiel der klaren Unterscheidung. Es ist ein schönes Beispiel, und zwar aus Lukas Kapitel 7, Vers 47. Da ist diese böse Frau, also eine Prostituierte, die überall bekannt ist in der Stadt. Sie kommt in das Haus des Pharisäers. Jesus liegt dort am Tisch, also mit dem Gesicht zum Tisch, mit den Füßen vom Tisch weg. Aus diesem Grund war das möglich. Und diese Frau kommt von hinten an seine Füße und heult, was das Zeug hält, auf seine Füße drauf, so dass es wirklich, man könnte sagen, läuft und trocknet es mit ihren Haaren und salbt Jesus. Und Jesus am Ende macht etwas deutlich und sagt: Simon, diese Frau hat viel geliebt, weil ihr viel vergeben wurde. Wisst ihr, das ist hier der Unterschied zwischen einer Aussage und einer Begründung. Die Liebe ist aus dem Grund, weil ihr viel vergeben wurde, nicht andersrum. Was Leute gesehen haben, sie haben diese Liebe gesehen, dass sie gemacht hat. Aber der Grund lag darin, dass ihr viel vergeben wurde. Die Frau glaubte, Jesus kann mir das vergeben. Und darum ist sie zu Jesus gegangen. Sie glaubte davor und ihr wurde davor vergeben. Was hier zu sehen war, im Haus des Pharisäers, war, dass ihr viel vergeben wurde. Das war der Grund. Wisst ihr? Deswegen der Unterschied. Es gibt einen Bericht der Tatsachen und es gibt einen Bericht, wo ein Grund genannt wird. Hier das ist ein Bericht der Tatsachen und nicht der Grund. Mit anderen Worten, was Jesus deutlich macht, ist mit Johannes 10, Vers 27 zu vergleichen. Das ist ebenso ein Bericht der Tatsachen. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Ja? Das ist Tatsache. Viele versuchen daraus vielleicht ein Gebot zu machen, ein Aufruf. Leute, das ist Johannes 10, Vers 27 nicht. Es ist eine Tatsache. Und das ist, was Jesus hier ebenso bezeugt. Diese Leute, die Gutes getan haben, das ist Tatsache. Die, die zu Jesus gehören, meine Schafe hören meine Stimme, das ist die Tatsache. Das ist so, wie es geschieht. Also, als allererstes ist, wir haben den Text reden lassen. Der Text beantwortet diese Frage. Ich muss schneller machen. Ich werde jetzt auf die einigen nicht eingehen, nur sie nennen. Wenn wir betrachten, wenn die Schrift über Gründe nennen, spricht, warum jemand auferstehen wird und warum nicht, so haben wir es sehr deutlich. Ich lese nur eine Stelle. Johannes 6, Vers 39. 6, Vers 39, ich muss nicht viel weiter blättern. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von all dem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tage. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Die Botschaft ist klar, wer an mich glaubt, der wird leben. Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist dieser Augenblick, von dem hier im Kapitel 5 die Rede ist. Wird leben, auch wenn er stirbt, wer glaubt. Ja. Die Schrift macht es deutlich, wer glaubt. Zu dem anderen, diesen Grund, dafür möchte ich mir etwas Zeit nehmen, was die Schrift sagt über Gericht, über das Gericht selber. Wenn wir die Schrift reden lassen und gucken, was die Schrift über das Gericht selber sagt, so wird es uns deutlich werden, dass es niemals möglich sein kann, dass diese zwei Gruppen getrennt werden in diese verschiedenen Richtungen aufgrund ihrer Werke. Das ist der Bericht der Schrift über das Gericht, macht es deutlich, dass es niemals sein kann. Also, als erstes wisst ihr, wenn die Schrift über das Gericht spricht, so spricht sie, es gibt verschiedene Richter. Es gibt Gott den Vater als Richter, es gibt Gott den Sohn als Richter und die Gläubigen als Mitrichter. Dann, wenn es vom Gericht spricht, dann spricht es vom Gericht. Es gibt Gerichte, die jetzt geschehen, also in unserer Lebzeit. Es gibt Gerichte, die kommen werden, und in den zukünftigen Gerichten gibt es auch noch mal mehrere Gerichte. Und diese möchte ich euch kurz aufzeigen. Also die Gerichte als erstes, die hier auf Erden geschehen, sind Gerichte, die ausgeführt werden, wie zum Beispiel durch Menschen, werden ausgeführt von Gott direkt durch Katastrophen oder auch direkt vielleicht von seinen Engeln. Und sie werden ausgeführt über Gottlose. Also über Menschen, die Gott nicht glauben, kommt das Gericht schon jetzt hier auf Erden. Hört 1. Timotheus 5, Vers 24. Die Stunden, die Sünden mancher Menschen sind allen offenbar und kommen vorher ins Gericht. Manchen aber folgen sie auch nach. Also es gibt ein Gericht vor dem Gericht. Und das ist bei der Lebzeit des Menschen, wo die Sünden einen sozusagen einholen und Gott eine Person richtet aufgrund seiner Sünden hier auf Erden. Das Gericht macht ganz verschieden aussehen. Also das Gericht über Gottlosen, über Sünde. Wisst ihr, dass die Schrift auch darüber spricht, dass auch Kinder Gottes gerichtet werden? Es ist notwendig, diese Ordnung zu schaffen im Regal, weil gerade Johannes 3, Vers 18 gesagt hat, die Kinder Gottes kommen nicht ins Gericht. Dass wir Klarheit haben, um welches Gericht geht es, in welches sie kommen und in welches nicht. Denn die Schrift spricht, die Kinder Gottes werden gerichtet. Wenn Kinder Gottes gerichtet werden, dann spricht die Schrift von Züchtigung. Ja, von Unterweisung. Hört, 1. Petrus 4, 17. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium zu glauben? Das muss uns klar sein. Das Gericht kommt als allererstes über die Kinder Gottes. Gott guckt viel schärfer auf dein und mein Leben, als auf das Leben eines Menschen, der nicht glaubt. Ein Beispiel dafür, 1. Korinther 11, Vers 29, von Vers 29. 1. Korinther 11, Vers 29 haben wir ein gutes Beispiel, das uns das erklärt, das Gericht Gottes, die Züchtigung Gottes über Kinder Gottes. Von Vers 29, denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht. Hier haben wir das Problem in der Gemeinde, wieder sind es die Korinther, die etwas machen, was Gott nicht wohlgefällig ist. Und jetzt lesen wir weiter. Weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet, das ist der Grund, was sie falsch machen, ja, beim Abendmahl. Deshalb sind Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht.
Warum? Weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele schwach und krank und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen, bedeutet gestorben, verstorben. Ja, bei Gläubigen heißt es entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Das, was mit den Leuten geschehen ist, war Gericht, ist Gericht. Und wenn wir das selber machen würden mit uns, so würde es Gott nicht machen. Wenn wir aber gerichtet werden, hört, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Also, es ist ein Strafgericht Gottes. Es ist eine Züchtigung. Und es gibt keine Stelle, die es besser erklärt, wie im Hebräerbrief, wo sich der Schreiber dafür Zeit nimmt, Kapitel 12 und Vers 5, und sagt, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst, also Züchtigung, Zurechtweisung, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der, hört, sie alle Anteil bekommen haben. Es gibt keinen Sohn, den Gott nicht gezüchtigt hat. Und er sagt, hört zu, wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und seid nicht Söhne. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wen, also jene, die Väter, ja, unsere Eltern, jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen recht erschien. Liebe Kinder und liebe Eltern, das prägt euch ein, so wie es ihnen recht erschien. Er aber, Gott aber, zu unserem Besten, damit wir seiner Herrlichkeit teilhaftig würden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zu Freude, sondern zu Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Leute, ein Kind Gottes geht durch Gerichte Gottes, geht durch Züchtigung. Es ist Tatsache. Wenn es nicht so wäre, so müsstest du dir Gedanken machen, ob du überhaupt Kind bist. Also, wir haben das Gericht, Gottes über Gottlose, auch jetzt schon zu dieser Lebzeit, und wir haben das Gericht über Kinder Gottes. Jetzt kommen wir zu den Gerichten der Zukunft. Und als allererstes sehen wir, das Gericht der Zukunft beginnt mit dem Erscheinen Christi. Das ist unser Text, von dem wir hier in Johannes Kapitel 5 lesen. Das ist hier im Sandwich, ja, also zwischen Vers 28 und Vers 30. Das ist, wo Christus wiederkommt. Das ist, was die Schrift bezeichnet als den Tag Christi. Das ist, was die Schrift bezeichnet unter Offenbarung Jesu Christi. Das ist, was die Schrift bezeichnet unter der Wiederkunft Jesu Christi. Das sind jetzt hier alles die Momente, von denen, wo hier das Gericht stattfindet, die in verschiedener Art und Weise uns wiedergegeben werden. Das ist, wo Jesus das zweite Mal wiederkommt, wo Jesus erscheinen wird, das zweite Mal. Also hier ist diese erste Auferstehung. Ich lese 1. Thessalonicher 4, Vers 15. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben werden. werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Ihr Lieben, Jesus lehrt in Johannes Kapitel 5, lehrt er die doppelte Auferstehung. Es ist nochmal eine Bestätigung der Tatsachen, dass das ein Bericht der Tatsachen ist, weil zwischen der Auferstehung derer zum Leben und der Auferstehung derer zum Tod ist eine Riesenkluft. Sie geschehen zwar in der Schrift bezeichnet am gleichen Tag, aber die Auferstehung zum Leben der Gerechten, derer, die Gutes getan haben, ist dann, wenn Jesus ankommt, bei seiner Ankunft. Die Auferstehung derer zum Gericht ist am Ende der 1000 Jahre. Und das ist, was Jesus hier in diesem kleinen Text deutlich macht. Es gibt eine verschiedene Zeit, es gibt verschiedene Auferstehungen. Also, und diese Auferstehung, diese erste, die Auferstehung zum Leben, ist das, was Kinder Gottes, auf das Kinder Gottes warten. Das ist für die Kinder Gottes ihre Ziellinie. Das ist, wohin wir als Kinder Gottes rennen in der Laufbahn. Das ist, was wir vor unseren Augen haben. Hört, wie Paulus es sagte, Philipper 1, Vers 10, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid, bis auf den Tag des Christus. Das ist dieser Augenblick, bezeichnet auch als Tag des Christus, das ist die Auferstehung. Hört 1. Petrus 1, Vers 6. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid. Warum? Wegen der Gerichte und wegen der Züchtigung. In mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, die viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, okay, durch diese Gerichte, durch die Züchtigung. Sie hat den Erfolg, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben. Wann? Bei der Offenbarung Jesu Christi. Ja, das ist die Ziellinie. Das ist da, wo wir hinrennen. Das ist, auf was wir warten. 1. Petrus 4, Vers 12. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr auch euch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Also wir haben verschiedene Bezeichnungen für diesen Augenblick. Tag Christi, ja, Offenbarung Jesu Christi oder Wiederkunft Jesu Christi. Jedes von diesen meint natürlich noch etwas Besonderes. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Aber das ist unsere Ziellinie. Das ist, wohin wir als Kinder Gottes hinlaufen mit Freude. Das ist auch die Linie, bis wohin Kinder Gottes getragen und bewahrt werden. Hört Philipper 1, Vers 6, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird. Bis wann? Bis auf den Tag Jesu Christi. Warum nur bis zu diesem Tag? Später ist es nicht mehr nötig. Ja, wir werden auch weiterhin bewahrt, aber nötig bewahrt zu werden, haben wir bis zu diesem Augenblick, bis zu dieser Ziellinie, da, wo diese Trennung entsteht. Da, wo die eine Gruppe in die Richtung des Lebens aufersteht. Ihr Lieben, das ist das, worauf wir warten und wo wir erwartet werden. Stellt euch vor, du wirst erwartet. Und wenn ich dir gleich sage, wie lange du erwartet wirst, dann holt es dich aus den Socken. So, als erstes aber möchte ich zeigen, dass es der die Linie, auf die wir warten. Hört Hebräer 9, Vers 28. So wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden viel auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Das erste Mal kam Jesus wegen der Sünde, das zweite Mal kommt er zum Heil für die, die auf ihn warten. Wir warten auf diesen Augenblick und wir werden erwartet. Hört 1. Johannes 14, Vers 1. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Leute, da laufen Vorbereitungen für dich. Hör Matthäus 25, 34. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegnete meines Vaters, und erbt das Reich. Hör genau zu, dass euch bereitet es seit Grundlegung der Welt. Seit Grundlegung der Welt hat Gott vorbereitet. Und so lange hat er auf dich oder ist auf dich am Warten. Ihr Lieben, das ist dieser Augenblick. Es ist aber auch der Augenblick, ich muss sagen, der Rechenschaft. Das ist der Augenblick, wo Kinder Gottes Rechenschaft geben müssen. Auch das solltest du bedenken. 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir alle müssen vor den Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Also worum geht es? Es geht darum, dass wir Rechenschaft geben müssen vor dem Richterstuhl Christi. Hier bei dieser Ziellinie finden wir das Preisgericht. Hier ist es, wo, wie zum Beispiel 1. Korinther Kapitel 3 hineinpasst, das ist das Preisgericht. Aus 2. Timotheus 4, Vers 8, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Oder 1. Thessalonicher 2, Vers 19. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es von unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Ankunft? Also ihr Lieben, hier werden wir Rechenschaft geben müssen. Hier werden Kinder Gottes zur Verantwortung gezogen werden. Hier ist Lukas Kapitel 12, wo Jesus darüber spricht, wenn der Herr kommt, wird er seinen Knecht das tun finden, was er ihm beauftragt hat. Und wenn er einen Knecht findet, der in der Abwesenheit nicht das getan hat, so wird er Schläge bekommen. Also Kind, ich weiß nicht, wie die himmlischen Schläge aussehen werden. Das hat der Herr uns nicht gesagt. Aber wir werden Rechenschaft geben müssen auf der einen Seite und wir werden belohnt werden auf der anderen Seite. Es wird Lohn geben an diesem, an dieser Ankunft, an dieser Ziellinie. Und wisst ihr, das ist auch der Punkt, und hiermit muss ich leider wieder eine Pause machen, das ist der Punkt, der Augenblick, wo auch wir mitrichten werden. Hier kommst du auf einmal mit ins Gericht. Du wurdest gerade eben gerichtet und du wurdest zur Rechenschaft gezogen und du als Kind Gottes kommst jetzt mit auf den Thron. Wie herrlich. Zu den Aposteln sagt Jesus direkt, und ich denke, das bezieht sich wirklich nur für die Aposteln, in Matthäus 19, Vers 28. Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen. Aus diesem Grund denke ich, das bezieht sich nur auf die Apostel, weil er das so erwähnt. Werdet auf den 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. An die anderen Kinder Gottes sagt Gott in 1. Korinther 6, Vers 2, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Also die ganze Welt wird mitgerichtet werden. An diesem Tag Christi, ja, nicht menschlich gesehen nach unserer Zeitrechnung bei der Ankunft, aber an diesem Tag, darauf gehe ich dann nächstes Mal ein. Okay, sie werden die Welt richten und sie werden Engel richten. Bisschen weiter, Vers 3, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Und das macht doch Judas nochmal deutlich, Judas 1, Vers 6. Und dass er die Engel, die ihre Herrschaftsbereich nicht bewahrte, sondern ihre eigene Behausung verließen für das Gericht des großen Tages. Ja, hier sagt uns Judas die Zeit, wann das geschehen wird, dass wir es nochmal deutlich wissen. Wir werden mitrichten, wir werden die Welt richten und wir werden die Engel richten. Und ja, nächstes Mal machen wir dann weiter. Tut mir leid. Ist nicht mehr viel, aber was ich sagen möchte, womit ich abschließen möchte, ihr Lieben, das, was uns hier Jesus berichtet, wie einfach, wie leicht lesen wir es rüber, dass es ein Tag des Gerichts geben wird. So wie es beim Volk Israel, es gab einen Tag, wo sie vor der Gegenwart Gottes standen, vor diesem Berg. Und Gott hat seine Gegenwart ihnen präsent gemacht, buchstäblich, dass sie Angst gekriegt haben. Jesus macht es deutlich hier, ihr werdet die Kraft meiner Worte eines Tages sehen, aber für viele wird es zu spät sein. Jesus in Vers 24 macht es deutlich, die Kraft meiner Worte kann hier Menschen lebendig machen, kann hier neues Leben geben. Menschen, die Vers 24 nicht in Anspruch nehmen, ich lese es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer meine Worte hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hin durchgedrungen. Ihr Lieben, wer die Worte Jesu hört, kann diese Spalte einnehmen, kann unter dieser Flagge leben, die Gutes getan haben und die auferstehen zum Leben. Diejenigen, die Vers 24 nicht in Anspruch nehmen, werden eines Tages auf der anderen Seite stehen. Und das ist eine Botschaft der Verdammnis. Es ist eine Botschaft des Gerichts, eines harten Gerichts. Und es sollte uns erschüttern. Es sollte uns erschüttern wie die Leute am Berg, wo sie vor Gott standen. Es kommt ein Tag des Gerichts, wo du und ich nichts ändern können. Auch das macht Gott sehr deutlich. Das Evangelium ist ernst. Es ist das beste Evangelium, es ist eine frohe Botschaft, aber es hat auch diese frohe Botschaft, wäre nicht so froh, wie sie wäre, ohne das Gericht. Lasst uns daran denken, auch in der kommenden Woche. Wir wollen beten.